Heute ist Mittwoch, der 26. November. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit den Entwicklungen rund um den Friedensplan im Ukraine-Krieg. Dann geht es in den Sudan und der Frage nach, ob es zu einer Waffenruhe kommt. Ja, weiter schauen wir dann in die USA zu Trump, der den Schutzstatus von Geflüchteten überprüfen will. Und dann gibt sie die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ja, ihr Lieben, die Diskussion um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges bestimmt weiterhin die internationale Politik. Ja, warum auch nicht? Denn der 28-Punkte-Plan, der ist gar nicht so unkompliziert und die Parteien wissen gar nicht so genau, was sie damit eigentlich anstellen sollen. Es gibt große Besorgnis in der Ukraine und auch bei den europäischen Verbündeten. US-Präsident Donald Trump steht aber weiterhin dahinter. Der Plan, der sieht ja weitreichende Zugeständnisse der Ukraine vor. Zum Beispiel die Abtretung großer Gebiete wie die annektierte Krim, Luhansk oder auch Donetsk und auch die Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht von der Ukraine auf einen NATO-Beitritt. Ja, und das ist ja vor allem für Europa schwierig, weil das sind natürlich auch Sachen, die uns betreffen, vor allem wenn es auch um die NATO geht. Und es hört sich alles so ein bisschen an, das sagen auf jeden Fall KritikerInnen, als wäre dieser ursprüngliche Entwurf so eine Art russische Wunschliste. Ja, die Reaktion auf diesen amerikanischen Vorstoß, die war noch deutlich. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der bezeichnete Trumps Initiative sogar als die zweite Zeitenwende. Die Zeitenwende 1, also die erste Zeitenwende, war seiner Ansicht nach die Rückkehr des Krieges nach Europa durch Russland. Ja, und die Zeitenwende 2 sei die Entscheidung der USA, sich in Fragen der europäischen Sicherheit auf die Seite des kriegsführenden Diktators zu stellen. Röttgen forderte daraufhin eine grundsätzliche Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Europa schneller und entschlossener eigene Stärken entwickeln müsste, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, also einfach gesagt, sich irgendwie dahin entwickelt, nicht so abhängig von den USA zu sein. Ja, nach intensiven Verhandlungen in Genf zwischen der Ukraine, den USA und den europäischen Partnern am Sonntag wurde der Plan dann überarbeitet und der ukrainische Vize-Außenminister Sergej Kislytsa bestätigte, dass von der ursprünglichen 28-Punkte-Fassung ja nicht mehr ganz so viel übrig sei. Die USA und die Ukraine einigten sich demnach auf neue 19 Punkte. Für Europa gab es da auch einen entscheidenden Erfolg. Der deutsche Außenminister Jörn Wadefohl sagt, dass alle Fragen zur NATO und zur EU aus der neuen Version gestrichen wurden. Ursprünglich war der NATO-Beitritt der Ukraine ja ausgeschlossen worden, wie ich gerade schon erzählt habe. Ja, und die Ukraine selbst zeigte sich mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden und hat gesagt, wichtige Streitfragen sind aber trotzdem noch ungeklärt und Präsident Zelensky und Präsident Trump müsste das nochmal zur Entscheidung vorgelegt werden. Zelensky erklärt, es sei gelungen, äußerst sensible Punkte zu wahren, darunter die vollständige Freilassung aller ukrainischen Kriegsgefangenen und die Rückkehr der entführten Kinder. Ja, die Ukraine, die hat auch eine klare rote Linie genannt, und zwar die formale Anerkennung der von Russland besetzten Gebiete, eine Begrenzung der Armeestärke und die Einschränkungen für künftige Bündnisse. US-Außenminister Marco Rubio zeigte sich zuversichtlich und sprach von enormen Fortschritten. Er hat auch so ein bisschen relativiert, was Trump gesagt hat. Er hat ja ein Ultimatum gestellt und gesagt, wenn er bis diesen Donnerstag nicht unterschreibt, der Zelensky, ja, dann machen wir es einfach alleine. Und hat er dann zurückgenommen. Russland lehnte den europäischen Gegenvorschlag aber ab. Das wundert uns auch nicht. Und der Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete ihn als überhaupt nicht konstruktiv. Ja, wenn man eine russische Wunschliste vorhatte, die nicht erfüllt wird, dann findet man das vielleicht nicht mehr so konstruktiv. Russland ist aber zu Gesprächen bereit über die ursprünglichen 28 Punkte, da sie da viele Bestimmungen gesehen haben, die akzeptabel wären. Bundeskanzler Friedrich Merz, der warnte jetzt davor, die Ukraine zu einseitigen territorialen Zugeständnissen zu zwingen. Wie laut Merz die nächsten Schritte aussehen müssen, das hören wir uns mal an.
Der nächste Schritt muss sein, Russland muss an den Tisch. Und wenn dies möglich ist, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn dies nicht möglich ist, dann müssen weitere Anstrengungen folgen. Das ist ein mühsamer Prozess. Der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen. Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt. Ukrainische Interessen sind auch europäische gemeinsame Interessen. Und die wollen wir gemeinsam dauerhaft wahren. Dazu gehört, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden darf.
Ich kann es euch nur sagen, das wird und bleibt ganz schön spannend und wir werden wahrscheinlich am Freitag wieder darüber reden und sonst nächste Woche, da passiert so einiges zurzeit.
Werbung.
Ihr Lieben, ich freue mich immer so über diesen Werbepartner, weil an diesem Werbepartner kann ich ablesen, wie lange ich schon in einer Beziehung mit Jörg bin. 11,5 Jahre sind es und so lange bin ich auch schon bei Naturstrom Kundin, denn wir sind damals relativ schnell zusammengezogen, haben einen gemeinsamen Stromvertrag gemacht und das haben wir bei Naturstrom gemacht. Und ich finde es so toll, euch so viel darüber berichten zu können. Vor allem, weil ich sehr, sehr stark hinter Naturstrom stehe. Die sind einfach so klasse. Ich mag alle Leute, die da arbeiten. Und ich mag auch, dass ich euch etwas vorstellen kann, was so viel Tolles macht. Nachhaltigkeit. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Das fühlt sich für mich auch einfach richtig sinnstiftend an. Denn wenn wir über die Klimakrise nachdenken und darüber, was wir vielleicht machen können, dann kommt ja ganz oft die Antwort, wir können gar nicht so viel tun, weil die Politik sich ändern muss. Das stimmt doch zu großen Teilen, aber wir können auch etwas tun. Zum Beispiel mit Naturstrom. Denn 100% Ökostrom bedeutet nicht nur, dass wir den in höchster Qualität bekommen, sondern dass wir mit jeder Kilowattstunde im Ökostromtarif auch den Bau neuer Ökoenergieanlagen fördern. Und das finde ich so richtig, richtig toll, dass wir selber etwas für erneuerbare Energien tun können, dass wir selber etwas für den Klimaschutz machen können und dass es dadurch eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit Ökostrom geben kann. Dass ihr was für den Klimaschutz jetzt tun könnt, das ist so einfach. Ich kann es euch wirklich nur sagen, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten. Ihr geht auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und es wäre nicht mal Podcast, wenn es nicht auch ein Extra für euch gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr sogar noch 30 Euro Startguthaben dazu für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie und ihr findet wie immer alle Infos auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen in den Sudan. Seit April 2023 kämpfen dort die reguläre Armee unter Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und die paramilitärische Gruppe RSF unter Mohamed Hamdan Dagalo gegeneinander. Die UN bezeichnen die Lage im Sudan als die größte humanitäre Krise der Welt und mehr als 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht und etwa 26 Millionen sind von akutem Hunger bedroht. Ja, Schätzungen der USA zufolge könnten seit Beginn des Konflikts bis zu 150.000 Menschen getötet worden sein und auf Bitten des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hat sich US-Präsident Donald Trump in den Konflikt jetzt eingeschaltet, um auf ein Ende des Bürgerkriegs hinzuwirken. Die USA, Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben jetzt einen Plan für eine 3-monatige Waffenruhe vorgelegt. Die Reaktion der Konfliktparteien darauf, die waren, man könnte eigentlich sagen, widersprüchlich. Am Montag rief zum Beispiel die RSF-Miliz daraufhin eine 3-monatige humanitäre Waffenruhe aus. Der RSF-Anführer erklärte, dies geschehe aufgrund der internationalen Bemühungen, insbesondere der von US-Präsident Trump. Allerdings scheint diese Feuerpause einseitig zu sein. Der sudanesische Armeechef nämlich, der hat den ursprünglichen Vermittlungsvorschlag bereits am Sonntag abgelehnt. Er nannte den US-Entwurf das schlimmste Papier, das je vorgelegt wurde. Ja, und ein zentraler Streitpunkt ist auch die Beteiligung der Vereinigten Arabischen Emirate als Vermittler. Der Sudan wirft den Emiraten nämlich vor, die RSF-Miliz seit Beginn des Konflikts mit Waffen zu unterstützen. Und diesen Vorwurf weisen die Emirate aber zurück. Ja, humanitäre Organisationen berichten aber über Gräueltaten. Nach der Einnahme der Stadt Al-Fashir in Darfur Ende Oktober dokumentierte Amnesty International Berichte über Massenhinrichtungen unbewaffneter Männer, Vergewaltigung von Frauen und Mädchen sowie Geiselnahmen. Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard forderte die Welt auf, nicht wegzuschauen, da es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte. Wir kommen zur dritten News und ich muss an dieser Stelle sagen, die lassen sich ja auch heute wieder sehen. Die ersten beiden gehen um Krieg, jetzt geht's wieder um die USA und Präsident Donald Trump. Wir müssen hinschauen, wir müssen drüber reden, aber gleich kommt die Good News. Ich verspreche es euch, es ist trotzdem wichtig, sich das anzuhören, um zu verstehen, was auf dieser Welt passiert, in diesem autoritären Backlash, den wir gerade haben, und informiert zu bleiben, aber trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren. Denn man kann einiges machen, vor allem aus der Zivilgesellschaft, wenn man sich engagiert und es bleibt auch alternativlos, das zu tun. Wir schauen mal, was in den USA gerade passiert und was man dagegen machen könnte. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump, die plant einen umfassenden, beispiellosen Schritt zur Überprüfung des Flüchtlingsstatus. Betroffen von dieser Anordnung sind 233.000 bis 235.000 Menschen, die während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden über ein Schutzprogramm in die USA einreisen durften. Und laut einem internen Behördendokument soll damit sichergestellt werden, dass diese Geflüchtete, Zitat, keine Gefahr für die nationale oder die öffentliche Sicherheit darstellen. Das ist natürlich wieder toll, da wird einfach wieder was unterstellt, Rassismus pur. können wir an dieser Stelle sagen, ist natürlich meine persönliche Meinung. Das Dokument wurde vom Direktor der Einwanderungsbehörde Joseph Adler unterzeichnet. Der erklärte, dass während der beiden Jahre Schnelligkeit und Quantität Vorrang vor einer gründlichen Überprüfung gehabt hätten. Als Folge der Anordnung wurde die Genehmigung von Green Cards für diese Gruppe von Flüchtlingen ausgesetzt. Flüchtlingsorganisationen kritisieren den Schritt. Sie argumentieren, dass Flüchtlinge im US-Aufnahmeprogramm bereits besonders gründlich überprüft wurden und diese Massenüberprüfung unnötigen Druck auf schutzbedürftige Menschen ausüben. Gleichzeitig würde das Vorhaben die Behörden zusätzlich belasten. Ja, die Überprüfung passt natürlich in Trumps Linie gegenüber Migranten und natürlich auch perfekt in sein Project 2025. Die Regierung hat nämlich eine jährliche Höchstgrenze für die Aufnahme von Geflüchteten und die hat sie dann auch noch drastisch gesenkt. Künftig sollen nur noch bis zu 7.500 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden. Im Vergleich zu vorher, da waren es 125.000. Wir können uns nur ausmalen, was an dieser Stelle passiert. Was Trump macht, warum er das tut, das ist alles mit Kalkül, um natürlich weiterhin Menschen abschieben zu können. Und die Eindämmung von Migration als Allheilmittel für jedes soziale Problem darzustellen, das es auch in den USA gibt. Was wir dagegen tun können, ist darüber reden, uns informieren und vor allem die Zivilgesellschaft in den USA zu unterstützen und damit nicht alleine zu lassen. Wir kommen zu den Good News. Die kommen aus Deutschland. Das ist richtig schön, denn das Deutschland-Ticket, das bleibt langfristig bestehen. Bund und Länder, die haben jetzt beschlossen, das Angebot im Nah- und Regionalverkehr finanziell bis 2030 finanziell abzusichern. Damit steht auch fest, dass das bundesweit gültige Ticket für viele Millionen Fahrgäste auch in den kommenden Jahren verfügbar bleibt. 2026 wurde der Preis ja schon festgelegt, 63 Euro. Ja, wie teuer das Ticket dann 2027 wird, das entscheidet künftig ein Kostenindex, der etwa Personal- und auch Energiekosten berücksichtigen soll. Ziel ist es aber, Preisdebatten zu entschärfen und einen transparenten Rahmen zu schaffen. Bund und Länder, die sehen in der Einigung ein wichtiges Signal für einen stabilen, gut nutzbaren öffentlichen Nahverkehr. Denn mit der gemeinsamen Finanzierung soll verhindert werden, dass regionale Unterschiede beim Angebot oder bei der Preisgestaltung entstehen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.